Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Ist das eine reine Fortschrittsgeschichte, die Geschichte queerer Menschen in Deutschland? Das fragt sich der Historiker Benno Gammal in seinem neuen Buch über genau diese Geschichte. Die führt vom 19. Jahrhundert, vom Kaiserreich bis zu einer queeren Dorf-Pride-Parade in unserer Zeit. Und gleich rede ich mit Benno Gammal über sein Buch. Jetzt schauen wir uns an hier im Deutschlandfunk Kultur, wie sich deutsche Geschichte anders erzählen lässt, nämlich als queere Geschichte. Das heißt, als Geschichte lesbischer Menschen, schwuler Menschen, überhaupt der ganzen LGBTQ+-Community. Benno Gammal erzählt diese Geschichte in seinem neuen Buch mit dem Titel Queer, eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute. Benno Gammal ist Historiker, Professor für Gender- und Sexualitätengeschichte in Florenz. Für seine Forschung wurde er schon mehrfach ausgezeichnet. Und jetzt bin ich mit ihm verbunden. Hallo, Herr Gammal.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Sie hatten für Ihr Buch die schöne Idee, jedes Kapitel mit einem Foto zu beginnen. Und auf dem Foto für Ihr Schlusskapitel, da ist eine Dorf-Pride-Parade zu sehen in der baden-württembergischen Kleinstadt Ladeburg. Was zeigt denn dieses Bild für Sie?
Ja, ich habe dieses Bild ausgewählt, weil erstens mal finde ich diese Dorf-Pride-Initiative eine tolle Sache. Also diese Prides, die normalerweise in großen Städten stattfinden, eben auch in alle möglichen Orte zu bringen. Und da ist dieses bunte Gewühl zu sehen, das man von der Pride-Parade kennt. Sehr viel Regenbogen, Luftballons mit Einhörnern, sehr viele Herzen sind da zu sehen. Und ich finde ja auch immer spannend, dann zu gucken, wer nebendran steht. Das sind so Leute im Hintergrund, die dann eben nicht mehr, so wie es noch in den 1970er Jahren war, mit großer Ablehnung reagieren, sondern mit fast begeistertem Interesse. Und vorneweg fährt ein Traktor. Das finde ich auch sehr.
Ja, genau. Der gehört ja zur Dorfpride dazu, so ein Traktor. Und dann schreiben Sie zu dem Bild in Ihrem Text, so eine Dorfpride-Demo, die hätte es unter Adenauer nicht gegeben, also unter dem bundesdeutschen Nachkriegskanzler. Ein Glück leben wir heute in anderen Zeiten, schreiben Sie auch. Aber Sie sagen ganz ausdrücklich, Sie wollen die queere deutsche Geschichte nicht als reine Erfolgsgeschichte erzählen. Warum nicht?
Na, aus zwei Gründen. Einerseits, weil es nach wie vor Probleme gibt und deswegen gibt es ja auch diese Dorf-Pride-Initiative, die weisen ja auch ganz explizit darauf hin, es gibt nach wie vor Gewalt gegen queere Menschen, es gibt Diskriminierung und Stigmatisierung. Es gab die Attacke in Münster auf dem CSD erst letztes Jahr. Also es ist ja nicht so, als wäre jetzt alles eitel Sonnenschein. Mhm. Und das andere ist, es gibt eben auch neue Aufgaben. Also gerade dadurch, dass queere Bewegung jetzt in zumindest einigen Teilen der Gesellschaft akzeptiert und anerkannt ist, damit kommt ja auch eine Verantwortung. Also wie nutzt man diese Position, um anderen Menschen zu helfen, die nach wie vor unter Diskriminierung und Stigmatisierung leiden? Also insofern ist nach wie vor, gibt es noch viel zu tun.
Jetzt ziehen Sie einen weiten Bogen mit Ihrer Geschichte. Beginn im Deutschen Kaiserreich, also vor Pi mal Daumen so 150 Jahren. Warum eigentlich dort? Gab es da die ersten queeren Bewegungen?
Ja. Also und vor allem ist eben mit dem Zweiten Kaiserreich, also mit der wilhelminischen Zeit, tritt Deutschland weiter Paragraph 175 in Kraft. Also der Paragraph, der Sex zwischen Männern kriminalisiert hat. Also Männer konnten ins Gefängnis kommen, wenn sie Sex mit anderen Männern hatten. Und dagegen entwickelt sich dann die erste Bewegung, also Ende des 19. Jahrhunderts, um Leute wie Magnus Hirschfeld oder Adolf Brandt, aber dann auch Theo Sprüngli, die unter dem Pseudonym Anna Rühling veröffentlicht hat. Also da entwickelt sich erster homosexueller Widerstand gegen die Kriminalisierung, gegen die Unterdrückung.
Und Sie zeigen bei Ihrem Kapitel über das Kaiserreich, fängt auch wieder mit einer Fotografie an, da haben wir es wieder. Und da zeigen Sie ein Bild mit fünf Frauen, die nehmen alle so eine ironische Denkerpose ein, halten sich so einen Stift ans Kinn. Was sind das für Frauen?
Ja, das ist auch ein tolles Bild aus dem Fotoatelier Elvira aus München. Da ist Anita Augsburg zu sehen, Sophia Gutsticker, Marie Stritt, Minna Kauer, Lilli Braun. Also wer sich ein bisschen auskennt mit der Geschichte der ersten Frauenbewegung, das sind alles wichtige Aktivistinnen, Figuren in der Frauenrechtsbewegung, die dann später auch für verschiedene eher nationalistische, eher linke Tendenzen in der Frauenbewegung stehen, die aber hier in dem Bild das ist so auch kurz vor 1900, zusammenfinden und eben erstmal sich selber sehr selbstbewusst als Frauen präsentieren, was in dieser Zeit ja schon nicht ein Skandal, aber ungewöhnlich war. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass Anita Augsburg und Sophia Gutsticker auch ein Paar waren. Also da ist diese Diskussion über Liebe zwischen Frauen, auch in der Frauenrechtsbewegung, das finde ich ein ganz spannendes Thema auch.
Jetzt ist eine der Grundthesen Ihres Buches, dass, wenn man sich die queere Geschichte Deutschlands vor Augen führt, dann versteht man nicht nur sozusagen diesen Teil unserer Geschichte besser, sondern man versteht überhaupt die Entwicklung zu dem Land, in dem wir heute leben, besser. Können Sie uns, was Sie damit meinen, mal erläutern, an einem Beispiel vielleicht?
Na, das eine wäre das Kaiserreich. Ich glaube, es gab jetzt mehrere Arbeiten, die sozusagen ein bisschen unsere gängige Wahrnehmung des Kaiserreichs als so einen extrem konservativen und starren gesellschaftlichen Rahmen etwas verändern. Und das ist auch aus queerer Perspektive, also es bleibt natürlich die Kriminalisierung, die Unterdrückung, aber es gab eben auch homosexuellen Bewegung, Frauenbewegung. Also es gab kulturelle Avantgarde, was ja auch ganz wichtig war für queere Bewegungen. Also es entsteht ein Bild, das ein bisschen bunter und offener ist, als das gemeinhin angenommen wird. Zum Beispiel auch, wenn man guckt, was publiziert werden konnte. Mhm. Also es gibt frühe Schriften für die Rechte von Homosexuellen, die konnten in Deutschland damals publiziert werden. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel war man da sehr viel strenger. Also das relativiert so ein bisschen gängige Wahrnehmungen. Und auch wenn man auf die DDR guckt, was ja auch eine große Rolle spielt im Buch, ist, glaube ich, auch da gibt es ab den 70er Jahren homosexuelle Bewegungen, schwule und lesbische Gruppen. Da kann man, glaube ich, auch besser verstehen, dass die DDR eben nicht aufgeht in so einem Bild von Unterdrückungsstaat, sondern dass auch da die Dinge oft vielschichtiger waren, als man es gemeinhin annimmt.
Ich würde jetzt mal einen großen Zeitsprung machen. Wir waren gerade beim Kaiserreich. Sie schreiben über die 20er Jahre, über die Frage, wie golden die nun wirklich waren, gerade für queere Menschen. Sie schreiben über die brutale Verfolgung queerer Menschen in der Nazizeit. Und Sie zitieren dann, da würde ich gerne mit Ihnen auf die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik schauen, da zitieren Sie den Historiker Hans-Joachim Schöps, der hat 1963 geschrieben, dass das Dritte Reich für die Homosexuellen in der Bundesrepublik noch nicht zu Ende sei. 1963, also 18 Jahre nach dem Ende der Nazizeit. Was hat Hans-Joachim Schöps damit gemeint?
Naja, vor allem, dass die Nazis hatten ja den Paragraph 175, hatte ich schon erwähnt, extrem verschärft. Und diese Nazi-Fassung blieb in der Bundesrepublik in Kraft. In der DDR nicht, aber in der Bundesrepublik blieb diese Nazi-Fassung, das 175, in Kraft bis 1969. Und es ist tatsächlich eine unglaubliche Kontinuität. Also auch teilweise wurden Leute befreit 1945 und später wieder ins Gefängnis gesteckt, um den Rest ihrer Strafe abzusitzen, weil gesagt wurde, eben Homosexualität zu bestrafen, ist ja nach wie vor richtig. Ne? Also man hat in dem Punkt wirklich sozusagen die Nazi-Denkweise auch weitergeführt. Und es hat auch ewig lang gedauert, bis diese Urteile, die verhängt wurden nach Paragraph 175, aufgehoben wurden. Also Anfang der 2000er Jahre die Urteile aus der Nazi-Zeit und dann 2017 endlich auch Urteile aus den 50er und 60er Jahren.
Das müssen wir nochmal kurz wirken lassen. Anfang der 2000er Jahre wurden die Urteile aus der Nazi-Zeit aufgehoben, ja? Also 60 Jahre später.
Ja.
Und ich fand aber auch sehr interessant, Sie haben gerade die Lage in der DDR schon angesprochen. Sie schreiben in Ihrem Buch, gleichgeschlechtlich begehrende Menschen in der DDR mussten weniger Angst haben vor strafrechtlicher Verfolgung als in der Bundesrepublik. Andererseits schreiben Sie aber auch, dass es auf anderen Gebieten deutlich spürbare Beschränkungen gab für schwule, lesbische Menschen in der DDR. Können Sie uns dazu was sagen? Was waren das für Beschränkungen?
Es war schwierig, eine Wohnung zu kriegen als nicht verheiratete Person ohne Kinder. Es gab zwar wenige, aber nicht viele Lokale und vor allem gab es keine Zeitschriften, keine Medien. Das Thema Homosexualität, das fängt erst ganz spät in den 1980er Jahren an, dass es dann langsam in Radio und in Zeitschriften in der DDR zum Thema wird. Also das war eine der großen Probleme. Also man konnte nicht sozusagen Gleichgesinnte zu finden, war sehr schwierig, weil es gab kaum mediale Foren der Sichtbarkeit.
Was würden Sie sich denn wünschen, Herr Gammal, was kann man mitnehmen aus Ihrem Buch für einen queeren Aktivismus von heute?
Ich glaube, einerseits ist es wichtig zu sehen, leider, wie beharrlich die Gegenkräfte sind, die rechten, religiös-fundamentalistischen, homo- und transfeindlichen Gegenkräfte. Das ist ja leider auch etwas, was sich durchzieht durch diese Geschichte, vom Volkswartbund über Christa Mewes bis heute zu den Demos für alle. Ich glaube, darüber mehr nachzudenken, wo diese Feindlichkeit herkommt und welche Strategien man entwickeln kann dagegen, ist wichtig. Und auf der anderen Seite aber auch, also großartige Traditionen von Aktivismus, der HIV- und AIDS-Aktivismus der 80er und 90er Jahre, aber auch Trans-Aktivismus, worüber, glaube ich, bisher nur wenig bekannt ist. Also Leute wie Romy Haag oder Gerd Christian Südel in Hamburg in den 70er und 80er Jahren, wo ja die Debatte schon losgeht über das Transsexuellengesetz, das jetzt endlich hoffentlich bald ersetzt werden soll durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Also ich glaube, da sind auch aktivistische Vorbilder und Beispiele, an die man anknüpfen kann in Kämpfen, die es auch heute nach wie vor auszufechten gilt.
Darüber kann man sehr viel mehr lesen in dem Buch Queer, eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute von Benno Gammal. Im Hansa Verlag ist das Buch erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Gammal.
Ich bedanke mich. Einen schönen Tag.
Ihnen auch. Im Sudan sollte seit Montag eine Waffenruhe gelten, aber dort gehen trotzdem die Kämpfe weiter. Seit Wochen bekriegen sich dort die Armee und paramilitärische Milizen. Das sudanische Volk ist zwischen die Fronten geraten. Hunderte Menschen wurden getötet und nach Schätzungen der UN sind mindestens 700.000 Menschen auf der Flucht. Der sudanesische Schriftsteller Abdelaziz Baraka Seykin, der beschreibt in seinen Büchern, was die ständigen Konflikte in seiner Heimat für die Menschen dort bedeuten. Für die Machthaber im Sudan war Abdelaziz Baraka Seykin eine Gefahr. Er musste fliehen aus seinem Land 2012. Jetzt lebt er in Österreich und meine Kollegin Cornelia Wegehoff hat mit ihm gesprochen.
Vor seinem Fenster prasselt gerade ein Regenschauer herab, als sich Abdelaziz Baraka Seykin per Videogespräch meldet und trotzdem dreht der Schriftsteller kurz die Kamera. Er möchte gerne zeigen, an welch ungewöhnlichem Ort er zurzeit wohnt, dank eines Residenzstipendiums.
Now I'm in Graz, you know, I'm a Stadtschreiber for Graz, I'm living in Schlossberg.
Ich bin gerade in Graz. Ich bin hier Stadtschreiber und wohne oben auf dem Schlossberg. Da unten liegt die Stadt, sehen Sie? Ich habe es ja lieber, wenn die Sonne scheint. Ich mag Hitze, so wie in Afrika. Aber es ist nicht einfach, in den Sudan zurückzukehren. Ich könnte mein Leben verlieren.
Der 60-Jährige erscheint wieder auf dem Bildschirm, erzählt, dass er schon 2012 seine Heimat verlassen musste. Ein Flüchtling sei er immer noch, stellt Seykin klar, trotz der österreichischen Gastfreundschaft. Dass im Sudan aktuell wieder Hunderttausende auf der Flucht sind und Unschuldige sterben, erschüttert ihn.
Das ist aber kein Bürgerkrieg. Die verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen in Darfur zum Beispiel leben seit Jahrtausenden zusammen. Es wird sogar untereinander geheiratet. Nein, das ist kein Konflikt des sudanesischen Volkes, sondern von zwei Generälen. Sie kämpfen um Reichtum und Macht.
Klare Worte. Abdelaziz Baraka Seykin hat sie auch literarisch immer wieder gefunden, in Kurzgeschichten, Erzählungen und Romanen. Die bittere Armut im Land, Korruption und Machtmissbrauch hat er dabei nicht nur poetisch umschrieben. In seinem Buch The Django zum Beispiel geht es um die Zustände in einem sudanesischen Frauengefängnis. 2011 wird er dafür auf der Buchmesse in Khartoum ausgezeichnet. Doch dann reagiert der Sicherheitsapparat des damaligen Diktators al-Bashir.
Sie beschlagnahmten meine Bücher. Sie sagten, das ist gegen die Regierung. Und schließlich wurden alle meine Bücher im Sudan verboten. Ich wurde 4-mal festgenommen, bedroht. Ich hatte Angst um mein Leben. Ich kann doch nur mit meinem Stift, mit Worten und meinen Büchern kämpfen.
Abdelaziz Baraka Seykin wird in Kassala geboren, im Osten des Sudan, als drittes von 8 Kindern. Sein Vater stammte aus dem ehemaligen Sultanat Masalit in der Region Darfur, seine Mutter aus dem Tschad.
Bei uns zu Hause gab es keine Bücher, außer den Koran. Aber der Koran wurde nicht gelesen. Sie holten ihn nur hervor, wenn ein Kind auf die Welt kam. Dann legten sie dem Baby den Koran unter den Kopf, damit es nicht vom Teufel gestohlen wird.
Nur die wenigsten in seiner Familie konnten lesen und schreiben, so der Autor. Er geht aber zur Schule und entdeckt mit 13, 14 Jahren dann bei seinem älteren Bruder ein Buch, das sein Leben verändern soll. Eine arabische Übersetzung von Edgar Allan Poes Horrorgeschichten.
Ich habe meinem Bruder das Buch nicht mehr zurückgegeben. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich was gestohlen habe. Und auch das letzte Mal. Aber ich habe da plötzlich die Magie der Literatur erkannt. Dass da etwas ist, was dich fühlen und lachen lässt, das dich traurig macht oder glücklich, nur wenn du liest. Und in meinem Kopf setzte ich fest, ich muss auch so etwas schreiben.
Ein literarisches Studium bleibt Serkin verwehrt. Auf den Wunsch seiner Mutter studiert er Betriebswirtschaft in Ägypten. Mit 21 veröffentlicht er dort seine erste Kurzgeschichte. Zurück im Sudan wird er Lehrer, später auch Berater für UNICEF und ein Kinderhilfswerk in der vom Völkermord gezeichneten Konfliktregion Darfur.
Ich habe damals so viele ermordete Menschen gesehen, so viele zerstörte Häuser.
Und die Frau, die für ihn der Auslöser zu seinem Erfolgsroman Der Messias von Darfur wurde. Er hatte die Mutter dort vor der Tür einer Grundschule gesehen. Tag aus, Tag ein stand sie wartend da.
Als ich fragte, was ist mit der Frau, erfuhr ich, dass sie drei Kinder hatte, die sie jeden Tag zur Schule brachte und wieder abholte. Auch diese Kinder sind ermordet worden. Aber die Mutter wollte das einfach nicht glauben. Sie stand vor der Tür und wartete auf die Kinder. Über diese Tragödie musste ich schreiben. Über die Qualen, den Schmerz dieser Frau.
Der Roman, beeindruckt durch Charaktere, die von Liebe, Vertrauen und Freundschaft erzählen, von der unendlichen Stärke, mit denen die Menschen im Sudan gegen das Unrecht angehen. Der Messias von Darfur wurde als erster Roman von Abdelaziz Barakasekin auch ins Deutsche übersetzt. Grazer Stadtschreiber bleibt er noch bis August. Er träume von einem ganz normalen Leben, sagt der Schriftsteller am Ende des Gesprächs. Auf die Zukunft seines Landes blickt er mit großer Sorge.
Aber ich hoffe, alles klar, alles ändert. Aber ich weiß nicht, was das passiert. Dieser Krieg, jedes Mal ist sehr schlechter, schlechter, schlechter. I have to be realistic.
Der sudanesische Schriftsteller Abdelaziz Barakasekin, sein Buch Der Messias von Darfur, das wurde aus dem Arabischen übersetzt von Günter Ort. Und der Roman ist bei uns im Verlag Edition Orient erschienen.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Der Lyriker und Romancier Matthias Göritz hat einen neuen Roman veröffentlicht mit dem Titel Die Sprache der Sonne. Was ist wohl die Sprache der Sonne? Licht und Wärme vielleicht? Ingo Arendt weiß das bestimmt, denn er hat den Roman für uns gelesen. Guten Tag, Herr Arendt.
Guten Tag, Herr Mayer.
Also, was ist die Sprache der Sonne bei Matthias Göritz?
Ja, das ist etwas durchaus Konkretes, denn der Titel des Romans, der spielt auf die sogenannte Sonnensprachentheorie an, die im Europa der 30er Jahre unter Sprachwissenschaftlern grassierte. Und die besagt, dass alle Sprachen der Welt von einer einzigen Sprache abstammen, und das ist die Sprache, die ein Ureinwohner Zentralasiens sprach, als er das erste Mal seine Höhle verließ und in die Sonne schaute. Aha. Und aus dieser rudimentären Sprache ist als allererste Sprache das Türkische hervorgegangen. Und dieser obskuren, kann man ja sagen, heute Idee hing auch der Mustafa Kemal Atatürk, der Begründer der modernen Türkei, an und hat sie eben als Legitimation für den Neuaufbau seiner Nation eben genommen. Und in diese Debatten um die Sprachtheorie der 30er Jahre führt dieser Roman eben auch unter anderem. Aber auf einer Metaebene geht es auch immer um diese der Sonnensprachentheorie inhärente Frage nach Ursprung und Identität und auch um die Rolle der Sprache als Mittel zur Bildung von einer Gemeinschaft, eben in dem Fall der türkischen Nation.
Das sind jetzt schon eine ganze Menge Themen, die Sie aufgerufen haben. Klingt komplex. Versuchen wir das mal zu erschließen. Mit welchen Figuren wird das denn erzählt?
Der Roman kreist im Wesentlichen um zwei Protagonistinnen. Das ist auf einmal, zum einen ist es da die junge Amerikanerin Lee, eine Doktorandin, Anfang 30, die im Jahr 2016 nach Istanbul kommt, zu einem, weil sie dort ein Projekt zur Exilforschung betreiben will. Nebenbei arbeitet sie als Journalistin für die New York Times. Im Gepäck hat sie die Tagebücher ihrer Großmutter Helene, einer sehr bekannten Professorin in den USA, die von Göritz als Freundin von Hannah Arendt dargestellt wird. Und diese Helene, diese Großmutter, die hatte in den 30er Jahren als Assistentin in Istanbul gearbeitet von Erich Auerbach, der in der Zwischenkriegszeit, der berühmte Romanist, in der Zwischenkriegszeit ja sein noch legendäreres Standardwerk Mimesis geschrieben hat. Und bei diesen Recherchen trifft sie dann auf Georg Naumann, einen Bekannten ihrer Großmutter, den die auch in ihren Tagebüchern erwähnt, ein inzwischen 116 Jahre alter Oha. Mann, der in den 30er Jahren eben auch in Istanbul als Journalist gearbeitet hat, also ähnlich wie Lee, aber auch wegen seiner Homosexualität von den Nazis erpresst wurde, um Geheimdienstberichte zu schreiben über die vielen Exilanten wie Ernst Reuter beispielsweise, die Istanbul damals bevölkert haben, weil die Nazis mit dem großen, in Anführungsstrichen, Führer Atatürk eben so ein Bündnis schmieden wollten und dann immer wissen wollten, was da so vonstatten geht.
Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist der Roman also auf diesen zwei Zeitebenen unterwegs, in der Gegenwart mit der jungen Amerikanerin, aber auch in den 30er Jahren der Vergangenheit.
Genau, das sind die beiden Zeitebenen und auf der einen Seite entsteht da so ein Bild des zeitgenössischen Istanbul durch dieses brodelnde Labyrinth, diese Megalopolis, durch die sich Lee jeden Tag eben kämpft, um ihre Exilforschung voranzutreiben. Sie wird sogar einmal Zeugin eines der Anschläge, die in dieser Zeit tatsächlich auch stattgefunden haben. Und auf der anderen Seite entsteht eben dieses Bild des Istanbuls der 30er Jahre, das eben von den Exilanten bevölkert war, die Atatürk ins Land geholt hat, um sein Land neu zu gestalten. Und das ist sehr schön gemacht, wie er eben diesen, wie Göritz eben diesen Georg Naumann dann beispielsweise Ahmet Hamdi Tanpinar, einen legendären türkischen Romancier, der so zwei ganz tolle Romane, Uhrenstellinstitut und Seelenfrieden geschrieben hat. Er kommt in die Tafelrunden von Erich Auerbach, der da in dem Nobelvorort Bebek gewohnt hat. Und einmal geht er sogar nach einem nächtlichen Gelage mit Atatürk schwimmen im Bosporus. Boah. Und diese Erzählstimmen, diese Leiterzählstimmen, die werden immer wieder unterbrochen von dem historischen Dokumentarmaterial, das in dem Roman eine Rolle spielt. Die Tagebücher von Helene, Vorlesungen Erich Auerbach, die Lies aus dem Archiv kramt oder Geheimdienstakten.
Und in all diesem Material, das ja offenbar wirklich eine Fülle zu sein scheint, in diesem gar nicht so dicken Roman, 330 Seiten, gibt es da eine Schwerpunktsetzung? Also gibt es, welcher Figur folgt der Roman denn vor allem?
Ja, er folgt schon im Wesentlichen Lee. Auch die Existenz Naumanns wird eigentlich wesentlich durch sie gespiegelt, weil sie immer die Gespräche mit ihm im Krankenhaus, wo sie ihn aufgestöbert hat, wiedergibt. Aber je mehr, weil ich vorhin von Ursprung und Identität gesprochen habe, je mehr sie ihre Recherche vorantreibt, desto mehr wird es klar, dass es in diesem Roman auch um die Suche dieser jungen Amerikanerin nach sich selbst geht. Sie will eigentlich ihr Leben in den USA verlassen. Sie merkt, dass sie dieselbe Bindungsangst wie ihre Großmutter hat. Ihr Freund Ayas, der ihr nachgereist ist, dem gibt sie den Laufpass. Dann hat sie eine erfolglose Affäre mit einer Frau. Und also man merkt, dass sie selber so ein bisschen Identitätsprobleme hat. Und ja.
Und was mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf schwirrt bei all der Vielfalt, die Sie erwähnen, ob das am Ende nicht zu viel der Vielfalt ist. Also hat der Roman funktioniert, das hat er ein Zentrum, das alles aufeinander bezieht. Funktioniert er in dieser Vielstimmigkeit?
Doch, in der Vielstimmigkeit funktioniert er, aber ich würde sagen, er ist eben vor allen Dingen vielschichtig. Er ist so ein faszinierendes Puzzle aus Zeitgeschichte und moderner Identitätssuche. Und weil ich finde, es eben wunderbar gelungen, wie Göritz eben Historie und Fiktion so miteinander verwebt, dass man das eine dann fast nicht mehr vom anderen unterscheidet. Kann. Und also ich würde sagen, ist ein wirklich hervorragender zeitgenössischer Roman. Wer sich für die Türkei interessiert, der muss diesen Roman lesen, aus meiner Sicht. Wer nicht so denselben Türkei-Fimmel hat wie ich beispielsweise, der trifft hier neben aller Intertextualität und so weiter durchaus super spannenden und auch handwerklich erstklassig gebauten Roman.
Nämlich den Roman Die Sprache der Sonne von Matthias Göritz im C.H. Beck Verlag erschienen. Wie gesagt, 330 Seiten, 25 € ist der Preis. Vielen Dank an Ingo Arendt. Gestern wurde der International Booker Prize für dieses Jahr verliehen. Sie haben es vielleicht schon in unseren Nachrichten gehört. Der Preis für den besten ins Englische übersetzten Roman geht in diesem Jahr an den bulgarischen Schriftsteller Georgi Gospodinov. Sein Roman Time Shelter ist überhaupt das erste Buch aus Bulgarien, das diesen renommierten Preis bekommt. Übersetzt hat es die US-Amerikanerin Angela Rodell. Und das Preisgeld von 50.000 Pfund, das wird zwischen den beiden aufgeteilt. Bei der Preisverleihung, da hat Georgi Gospodinov auch über seinen Roman gesprochen.
This novel is personal and political at the same time. In a time of war, writers must stand with their stories on the side of the one under attack, the one fighting for their home and the future of their and our children.
Also Gospodinov sagt über Time Shelter, dieser Roman ist persönlich und politisch gleichzeitig. In Zeiten des Krieges müssen die Autoren an der Seite derjenigen sein, die angegriffen werden, die um ihr Leben und das ihrer Kinder kämpfen. Als Kind habe ich mir in der Bibliothek immer die Bücher ausgesucht, in denen der Protagonist in der Ich-Form erzählte, weil ich nicht wollte, dass der Held am Ende stirbt. Und solange wir unsere Geschichten erzählen, sind wir am Leben und wir erhalten das am Leben, wovon wir erzählen. Unsere Geschichten erzeugen Empathie und Resilienz gegen den Tod und das Böse. Das ist das Geheimnis der Literatur. Das hat Georgi Gospodinov unter anderem gesagt in seiner Preisrede gestern bei der Auszeichnung mit dem International Booker Preis 2023. Wir hatten den Autor übrigens zu Gast hier bei uns in der Lesart für ein Gespräch über den Roman Zeitzuflucht ist der deutsche Titel. Das Gespräch mit ihm finden Sie unter anderem in unserer DLF-Audiothek. Und jetzt schauen wir gleich auf den nächsten Preis, der noch nicht vergeben ist. Der wird in einem guten Monat verliehen, nämlich der Ingeborg-Bachmann-Preis. Das wird passieren bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Dafür fährt der Literaturbetrieb nach Österreich, legt sich an und in den Wörthersee bei Klagenfurt. Natürlich wird auch gearbeitet dort. Das heißt dann, 14 Autorinnen und Autoren lesen ihre Texte vor dem Publikum und einer Jury. Gleich im Anschluss an die Lesung werden die Texte diskutiert. Und heute, also vor wenigen Minuten erst, wurden die Namen verkündet, die dabei sein werden in diesem Jahr. Unsere Redakteurin Miriam Zehr hat sich die Namensliste sofort ausgedruckt und ist hier ins Studio geeilt. Hallo Miriam.
Hallo.
Wer ist denn dabei dieses Jahr? Wer ist dir da ins Auge gefallen gleich?
Es darf ja immer jede Jurorin, jeder Juror zwei Personen einladen und da ergibt sich eigentlich fast immer eine ganz interessante Zusammenstellung. Mir ist sofort ins Auge gefallen Dennis Utlu, ein Berliner Autor, schon viel beachtete Romane veröffentlicht und im August, also kaum zwei Monate nach dem Bachmann-Wettbewerb, da erscheint auch ein neuer Roman von ihm. Wahrscheinlich wird Dennis Utlu also aus diesem Roman schon einen Auszug vorlesen und auch die britische Autorin Jacinta Nandi ist dabei, die schreibt sehr politisch, aber auch wirklich, wirklich lustig. Ich sag nur mal ein paar Titel ihrer letzten Bücher. Die schlechteste Hausfrau der Welt hieß eins zum Beispiel oder 50 Ways to Leave Your Ehemann, also 50 Wege, auf denen du deinen Ehemann verlassen kannst.
Die lebt in Berlin und schreibt auf Deutsch, deswegen ist sie auch bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur jetzt mit dabei.
Tatsächlich, lebt schon seit mehreren Jahren in Berlin und ist aber in London geboren und Utlu und Nandi, das wären tatsächlich schon zwei meiner Favoriten. Es sind wie immer ein paar etablierte Namen dabei, Andreas Stichmann zum Beispiel, der stand im letzten Jahr auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, aber es sind in Klagenfurt auch immer wieder ein paar unbekanntere Namen. Valeria Gordev zum Beispiel, die schreibt gerade an ihrem Debütroman und in dem soll es gehen um ein Forschungsinstitut, das Lenins Leichnam konservieren will. Und ich muss sagen, ich kenne die Autorin überhaupt nicht, aber wenn sie aus dem Projekt liest, also das würde mich zumindest interessieren.
Gibt es da bei diesen Einladungen, du beobachtest das ja jetzt schon über mehrere Jahre hinweg, gibt es da eine Tendenz, die dir auffällt?
Es waren tatsächlich jetzt, wenn man ins letzte Jahr schaut, zwei prominente Ausgezeichnete, deren Muttersprache tatsächlich nicht das Deutsche war. Also die Bachmann-Preisträgerin Anna Marwan, die schreibt auf Slowenisch, auf Deutsch. Auch der Deutschlandfunk-Preisträger Alexandru Bulut im letzten Jahr, der ist als Teenager aus Rumänien gekommen. Jacinta Nandi, hast du gerade auch schon hervorgehoben, die schreibt auf Englisch und auf Deutsch. Jérôme C. Robinet ist auch dabei, der wurde in Frankreich geboren, lebt schon auch eben seit vielen Jahren in Berlin. Und ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, das wäre ein dritter Favorit auf dieser Liste von mir, auf den Lyriker Jewgeni Breger. Der wurde 1989 in Charkiw in der Ukraine geboren und kam mit 10 Jahren nach Deutschland als jüdischer Kontingentflüchtling mit seiner Familie. Und Breger hat gerade vor wenigen Wochen ein Gedichtband veröffentlicht, Frieden ohne Krieg heißt der. Das sind Gedichte darüber, wie er eine Sprache wiederfindet nach eben dem russischen Angriffskrieg auf sein Heimatland. Und ja, bin wirklich gespannt, was für einen Prosatext er jetzt lesen wird.
Man schaut da in Klagenfurt immer auf das Lager der Autorinnen und Autoren, aber interessant ist auch immer die Gruppe der Kritikerinnen und Kritiker. Da gibt es 2 Neuzugänge in der Jury. Einmal ist das die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mitu Sanyal und der Literaturkritiker Thomas Stressle. Was erwartest du jetzt von denen an vielleicht belebenden Elementen?
Ja, viel tatsächlich erwarte ich von denen. Diese Diskussion in Klagenfurt, ich finde, die dürfen gern mal ein bisschen unterhaltsam sein, aber gerade die letzten Jahre haben gezeigt, auch die differenzieren oder gerade die differenzieren zunächst vielleicht auch mal zugewandten Diskussionen, die lassen den ganzen Wettbewerb gewinnen. Und Mitu Sanyal und Thomas Stressle habe ich tatsächlich beide wirklich als kluge, abwägende Personen, auch Medienprofis im Ohr. Und da freue ich mich wirklich drauf, denen jetzt beim Nachdenken zuzuhören und zuzuschauen.
In einem guten Monat, ab Donnerstag, 29. Juni, wird in Klagenfurt um die Wette gelesen. Am Sonntag, dem 2. Juli, gibt es dann die Preisträger. All das werden Sie natürlich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur erfahren. Heute wurden erstmal die Namen veröffentlicht. Miriam C. hat uns da eingeführt. Vielen Dank. Jetzt reden wir über Comics. Es gibt in Berlin eine kleine Kette von 3 Buchläden. Die Läden heißen Modern Graphics und auf der Homepage liest man, wir verkaufen Comics Tag für Tag und wir lieben sie. Die Geschichten, die Illustration, das Storytelling, alles, was mit diesem Medium zu tun hat. Aber vor allem, wir kennen uns aus. Einer dieser Auskenner ist jetzt hier bei uns, der Modern Graphics Buchhändler Michael Wiesler. Seien Sie willkommen, guten Tag.
Hallo, schönen Tag.
Sie haben 3 Comic-Empfehlungen für uns mitgebracht, die Bücher gerade vor Ihnen auf dem Tisch ausgebreitet. Eine von dem brasilianischen Comiczeichner Marcelo Quintanilha. Hör nur, schöne Marcia ist der Titel. Was ist das für ein Buch?
Genau, Hör nur schöne Marcia, den hat Reprodukt in Berlin verlegt und sich hier mal einen brasilianischen Autor vorgenommen. Und die meisten Übersetzungen, die wir hier ja lesen, sind meistens aus dem europäischen Raum oder aus dem amerikanischen. Und das ist doch echt mal was anderes. Die Bildsprache ist ganz, ganz ungewöhnlich, knallbunt und man hört die laute Verwähler durch, finde ich, der sie nicht kennt, ja, aber mich macht das einen Eindruck. Und es zeigt auch mal wieder, was Comics alles können, also auch über die Bilder und über die Sprechblasen und über alles, was zusammengehört, irgendwie auch eine Atmosphäre zu schaffen. Ja, und man fühlt sich halt wirklich direkt reinversetzt in diese Lebenswelt von Marcia und ihrer Familie, alle ein bisschen zu dick, alle ein bisschen zu laut. Und die Tochter, die sich jetzt mit einer Drogengang irgendwie, der angedient hat als Kurierin und die halt auch immer nur mit ihr rumschreit. Und Marcia und ihr Partner, die versuchen, die Tochter Jacqueline da jetzt rauszuholen und gehen dabei ganz schön gefährliche Wege und den Partner, den trifft es auch richtig hart. Und trotzdem hat das Ganze so eine Leichtigkeit, ja, und auch irgendwie wahrscheinlich, die nur entstehen kann, wenn das im Alltag gehört. Ich kann das nicht beurteilen, aber für mich macht es einen Eindruck und ich mir jetzt wirklich gut gefallen, weil es auch so ungewöhnlich ist.
Hör nur schöne Marcia von Marcelo Quintanilha. Dann wollen Sie uns einen absoluten Klassiker empfehlen, nämlich das erste Comicalbum aus der legendären Tim und Struppi-Reihe des belgischen Zeichners Hergé. Tim im Land der Sowjets heißt dieses Album auf Deutsch. Ist 1930, glaube ich, zum ersten Mal erschienen.
Ja, 1929 und 30 ist es als Fortsetzungsgeschichte in Le Petit Vingtième erschienen, in so einem Jugendmagazin. Und das war das erste Auftreten, wo er diese Figur als Ablösung von der früheren Serie entwickelt hat. Und man merkt auch, dass auch die Figur Tim ist noch nicht ausgereift. Er hat irgendwie noch ein bisschen Superkräfte, legt sich mit den Bären an und besiegt ihn und sowas. Das hat er später dann nicht mehr gekonnt. Ja. Später war er vielmehr der Jedermann, der eigentlich so ein bisschen stellvertretend für den Leser oder die Leserin steht. Meistens die Leser zu der Zeit, ehrlich gesagt. Aber Hergé hat sich selbst, er war nicht ganz zufrieden mit diesem Frühwerk. Er hat das dann abgelehnt, erstens mal wahrscheinlich auch wegen des kruden Antisowjetismus, den er drin auftauchen lässt. Und auch ansonsten war mit seiner Arbeit nicht zufrieden, weil der nächste Band danach, der dann erschienen war, war Tim im Kongo. Und ab da beginnt eigentlich erst das, was heute der Tim und Struppi Kanon ist. Und die Band, der Band hier ist immer als Band 0 erschienen, aber auch erst seit den 70er Jahren, weil der zu oft als Raubdruck aufgetaucht ist. Alle anderen Bände hat er Zeit seines Lebens immer wieder überarbeitet, sodass die Farbversionen entstanden sind, die wir heute kennen und die zu dem Kanon gehören. Der wurde nie überarbeitet und deswegen liegt er nur in seiner ursprünglichen Version vor. Nur jetzt in 2017 hat der französische Verlag da eine Farbversion erstellen lassen von. Und der ist jetzt hier erstmals bei Carlsen in dieser schönen Ausgabe, wie ich finde, veröffentlicht worden. Mir fehlt so ein bisschen, darf ich dazu sagen, vielleicht so ein begleitendes Vorwort oder sowas, ja, was auch diese Zeit und diese Besonderheit von diesem Buch und auch die Rassismen da drin vielleicht ein bisschen einordnen würde oder so, ja. Aber es ist für Fans und für Leute, die das Ganze kennen, doch eine tolle Ergänzung.
Dann haben Sie noch was Drittes für uns, ein Buch, das heißt Der Weltraumpostbote von Guillaume Perrault. Wenn ich es richtig sehe, ist das eher ein Buch für jüngere Leser, richtig?
Ja, das ist ein Kindercomic im Prinzip, aber diese modernen Kindercomics heutzutage, also ich lese die auch gerne, ja. Das sind wirklich viele von denen sind, und das ganz besonders, ist ein tolles All-Ages-Buch mit so einer Leichtigkeit und verschiedenen Facetten, die man halt auch als Erwachsener noch entdecken kann, ja. Die Zeichnungen sind simpel und trotzdem kunstvoll. Und es gibt halt jede Menge Details, in denen man schwelgen kann, wo man Kleinigkeiten am Bildrand sich angucken kann und solche Sachen. Ja, es ist einfach ein großer Spaß für jeden. Und da geht es um Bob, der ist Weltraumpostbote. Das ist schon der zweite Band, muss man sagen. Im ersten Band war er noch ein ganz schüchterner und musste halt in die entlegensten Galaxien irgendwelche Postzustellungen machen. Und im zweiten Teil jetzt ist er selbstbewusster geworden, unter anderem, weil er Mitarbeiter des Monats schon 1000 Mal geworden ist in der Zwischenzeit. Also im Postboten, Hauptamt, da hängt sein Bild halt bei jedem Monat, hängt nur sein Bild und so, ja. Und in diesem Band bekommt er jetzt eine Azubine, eine Auszubildende, die heißt Marcella oder Marcella und die hilft ihm und die ist halt, erstmal finden sie das nicht so toll und dann ist es natürlich eine große Hilfe und sie müssen hier jetzt, Brief zustellen an den König, der aber verreist ist, umgezogen ist und deswegen, muss der Brief an die entlegensten Planeten transportiert werden. Unterwegs werden sie überfallen von den Motorräubern. Das ist wie so eine außerirdische Space-Harley-Gang oder so, die dann die ganze Zeit ihnen Steine in den Weg legen. Es ist sehr lustig, sehr amüsant, kurzweilig. Und wie gesagt, ich finde, für alle Altersklassen. Es ist ein kleiner Verlag, den er gemacht hat, Rotopol aus Kassel. Finde ich, muss man auch unterstützen.
Der Weltraumpostbote heißt das Buch von Guillaume Perrault bei Rotopol. Wie gesagt, erschien bei uns hier empfohlen von Michael Wiesler vom Berliner Buchladen Modern Graphics. Und da wir gerade über Comics geredet haben, noch der Hinweis, morgen gibt es den Salon der grafischen Literatur in Berlin. Sie sind vielleicht auch da. Wir sind auf jeden Fall da, denn wir berichten von dort morgen dreimal. Schauen wir uns an, was die Berliner Comic-Szene da auf die Beine stellt. Vielen Dank an Sie, Herr Wiesler.